emelt szintű írásbeli érettségi vizsga német nyelvből. Harmadik vizsga rész. Hallott szöveg értése.
Guten Tag. Jetzt beginnt die Prüfung zum Hörverstehen. Die Prüfung besteht aus drei Aufgaben. Sie werden drei Hörtexte hören. Die Aufgaben dazu sind in diesem Heft. Jede Aufgabe beginnt und endet mit Musik. Dann hören Sie die Aufgabenstellung. Später haben Sie eine Minute Zeit, die Aufgabe zu lesen. Danach hören Sie den Text das erste Mal. Dann haben Sie eine Minute Pause. Sie hören dann den Text das zweite Mal. Zuletzt haben Sie noch einmal Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Die Prüfung dauert 30 Minuten. Viel Glück! Erste Aufgabe. Sie hören eine Radiosendung, in der eine Frau über ihre Erfahrungen als Gastmutter spricht. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Beantworten Sie die Fragen beim Hören. Schreiben Sie zu jedem Punkt eine kurze Antwort. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Erfahrungen als Gastmutter.
Ja, wir haben selbst drei Kinder und reisen nicht so sehr viel. Wir machen immer Urlaub an der Nordsee und so sind wir dann auf den Slogan von AFS gekommen, die Welt nach Hause holen. Der erste Teil der Welt war dann ein Junge aus China, der kam aus Peking. Es ist natürlich am Anfang ein bisschen ungewohnt, dass einfach jemand, der zunächst ja ganz fremd ist, immer da ist, für den man Rücksicht nehmen muss, dem man auch viele Dinge natürlich noch zeigen muss, wie öffentlichen Nahverkehr zu benutzen zum Beispiel. Das ist ja in anderen Ländern oft nicht so gefahrlos möglich wie hier. Aber wir haben von Anfang an, und das war was, wo wir gar nicht so drauf gefasst waren, wir haben unglaublich viel Spaß gehabt. Einfach dadurch, dass so viele lustige Situationen entstehen, durch Missverständnisse, durch unterschiedliche Ansichten über Dinge. Und wir haben so viel gelacht wie lange nicht mehr zuvor. Als nächster kam dann ein Junge aus Honduras. Ja, und das war dann ein ganz, ganz freundlicher Junge. Das ging noch schneller als beim ersten Gastkind durch dieses sehr offene und warmherzige Naturell, das er da von zu Hause mitgebracht hat. Der war eigentlich schon nach einer Woche eins unserer Kinder, mehr oder weniger. Und daran hat sich bis heute auch nichts dran geändert. Und da haben wir dann ein Mädchen aus Vietnam genommen. Da haben wir zunächst überlegt, ob wir wirklich das dritte Gastkind auch schon wieder so direkt hintereinander nehmen sollen. Und dann war aber eine sehr nette Bewerbung von diesem Mädchen. Und die hatte sehr spät, schon kurz vor ihrer Anreise, noch keine Gastfamilie. Und das hat dann unser Herz irgendwie erweicht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir sie jetzt auf. Sie sprach sehr gut Deutsch von Anfang an, weil sie auf der Schule Deutsch gelernt hat, sodass das alles viel einfacher ging am Anfang mit ihr in der Kommunikation. Aber vom Naturell her war sie viel zurückhaltender. Also gerade im Umgang mit der Familie, mit Freunden hat sie genauso rumgekichert wie alle anderen Jugendlichen auch. Die ganze Welt ist jetzt ein Ort, wo wir plötzlich Menschen kennen. Und das hat also unser kleines Umfeld hier im rechtsrheinischen Köln doch sehr, sehr erweitert. Und auch unsere Kinder haben einen ganz anderen Blick darauf bekommen. Es hat uns die Welt erschlossen.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Erfahrungen als Gastmutter.
Ja, wir haben selbst 3 Kinder und reisen nicht so sehr viel. Wir machen immer Urlaub an der Nordsee. Und so sind wir dann auf den Slogan von AFS gekommen, die Welt nach Hause holen. Der erste Teil der Welt war dann ein Junge aus China, der kam aus Peking. Es ist natürlich am Anfang ein bisschen ungewohnt, dass einfach jemand, der zunächst ja ganz fremd ist, immer da ist, für den man Rücksicht nehmen muss, dem man auch viele Dinge natürlich noch zeigen muss, wie öffentlichen Nahverkehr zu benutzen zum Beispiel. Das ist ja in anderen Ländern oft nicht so gefahrlos möglich wie hier. Aber wir haben von Anfang an, und das war was, wo wir gar nicht so drauf gefasst waren, wir haben unglaublich viel Spaß gehabt. Einfach dadurch, dass so viele lustige Situationen entstehen, durch Missverständnisse, durch unterschiedliche Ansichten über Dinge. Und wir haben so viel gelacht wie lange nicht mehr zuvor. Als nächster kam dann ein Junge aus Honduras. Ja, und das war dann ein ganz, ganz freundlicher Junge. Das ging noch schneller als beim ersten Gastkind durch dieses sehr offene und warmherzige Naturell, das er da von zu Hause mitgebracht hat. Der war eigentlich schon nach einer Woche eins unserer Kinder, mehr oder weniger. Und daran hat sich bis heute auch nichts dran geändert. Und da haben wir dann ein Mädchen aus Vietnam genommen. Da haben wir zunächst überlegt, ob wir wirklich das dritte Gastkind auch schon wieder so direkt hintereinander nehmen sollen. Und dann war aber eine sehr nette Bewerbung von diesem Mädchen. Und die hatte sehr spät und kurz vor ihrer Anreise noch keine Gastfamilie. Und das hat dann unser Herz irgendwie erweicht. Und dann haben wir gesagt, gut, dann nehmen wir sie jetzt auf. Sie sprach sehr gut Deutsch von Anfang an, weil sie auf der Schule Deutsch gelernt hat, sodass das alles viel einfacher ging am Anfang mit ihr in der Kommunikation. Aber vom Naturell her war sie viel zurückhaltender. Also gerade im Umgang mit der Familie, mit Freunden hat sie genauso rumgekichert wie alle anderen Jugendlichen auch. Die ganze Welt ist jetzt ein Ort, wo wir plötzlich Menschen kennen. Und das hat also unser kleines Umfeld hier im rechtsrheinischen Köln doch sehr, sehr erweitert. Und auch unsere Kinder haben einen ganz anderen Blick darauf bekommen. Es hat uns die Welt erschlossen.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der ersten Aufgabe. zweite Aufgabe. Sie hören einen Text über die Lebkuchen. Lesen Sie zuerst die Aufgabe, Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie, welche Aussage richtig und welche falsch ist. Kreuzen Sie die Antwort beim Hören an. 0 ist ein Beispiel für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Warum schmecken Lebkuchen nur im Winter?
Schon Hänsel und Gretel konnten nicht von ihm lassen und hätten es fast mit dem Leben bezahlt.
Knusper, Knusper, Knäuschen. Wer knuspert an mein Häuschen?
Sie haben es wahrscheinlich erraten, die Rede ist vom Hunger auf Lebkuchen. Aber anders als im Märchen der Brüder Grimm werden wir heute mit Lebkuchen überschüttet und niemand bestraft uns dafür, dass wir ihn essen. Außer vielleicht unsere Figur. Denn der Lebkuchen ist kalorienmäßig ein echtes Pfund. Honig, Mandeln, Nüsse und jede Menge exotischer Gewürze sind die Grundzutaten für Lebkuchengebäck. Und in den Zutaten liegt vermutlich auch einer der Gründe, warum Lebkuchen hierzulande ein klassisches Wintergebäck ist. Die exotischen Gewürze wie Anis, Nelken, Ingwer, Kardamom oder die Muskatblüte mussten im Mittelalter den beschwerlichen Weg aus Asien oder Südamerika per Schiff zurücklegen. Da Schiffreisen aber im Sommer sicherer waren, kamen die meisten dieser exotischen Gewürze erst zum Herbst in den Handelskontoren in Europa an. Aus diesem Grund konnte das leckere Gebäck erst im Winter gebacken werden. Lebkuchen oder besser sein Abstammungsgebäck, der Honigkuchen, wurde bereits im alten Ägypten zubereitet. Die Ägypter glaubten, dass der Honigkuchen Dämonen vertreibe. Deshalb wurde er als Opferspeise und Grabbeigabe für die Toten genutzt. Nicht das normale Volk, sondern ausschließlich Tempelangehörige und der Hof der Pharaonen waren Großverbraucher des süßen Gebäcks. Erst im Mittelalter kam die Leckerei, dann über die Händler nach Europa. Und hier waren es vor allem Mönche, die den Honigkuchen herstellten und in klösterlichen Apotheken verkauften. Der Honigkuchen galt als Heilmittel. Grund war die Hauptzutat, der Honig. Honig hilft gegen Erkältungen und wirkt sogar antiseptisch. Was den Honig angeht, hat der heutige industriell hergestellte Lebkuchen mit der ursprünglichen Version nicht mehr viel gemeinsam. Denn inzwischen wird Lebkuchen mit Zucker hergestellt. Honig wird, wenn überhaupt, nur noch zur Geschmacksveredelung beigemengt. Pfefferkuchen, Magenbrot, Honigkuchen, der Lebkuchen hat viele Namen. Je nachdem, in welcher Region Deutschlands man sich befindet und welche Zutaten genutzt werden. Besonders edle Lebkuchen mit geringem Mehlanteil sind übrigens die Elisenlebkuchen. Der Name bezieht sich auf eine mittelalterliche Marktgräfin, die immer nur den besten Lebkuchen bekam. Eines jedenfalls ist sicher, wir werden die kommenden Wintermonate wieder jede Menge Gelegenheit haben, alle Sorten des leckeren Gebäcks zu kosten.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Warum schmecken Lebkuchen nur im Winter?
Schon Hänsel und Gretel konnten nicht von ihm lassen und hätten es fast mit dem Leben bezahlt.
Knusper, Knusper, Knäuschen! Wer knuspert an mein Häuschen?
Sie haben es wahrscheinlich erraten, die Rede ist vom Hunger auf Lebkuchen. Aber anders als im Märchen der Brüder Grimm werden wir heute mit Lebkuchen überschüttet und niemand bestraft uns dafür, dass wir ihn essen. Außer vielleicht unsere Figur. Denn der Lebkuchen ist kalorienmäßig ein echtes Pfund. Honig, Mandeln, Nüsse und jede Menge exotischer Gewürze sind die Grundzutaten für Lebkuchengebäck. Und in den Zutaten liegt vermutlich auch einer der Gründe, warum Lebkuchen hierzulande ein klassisches Wintergebäck ist. Die exotischen Gewürze wie Anis, Nelken, Ingwer, Kardamom oder die Muskatblüte mussten im Mittelalter den beschwerlichen Weg aus Asien oder Südamerika per Schiff zurücklegen. Da Schiffreisen aber im Sommer sicherer waren, kamen die meisten dieser exotischen Gewürze erst zum Herbst in den Handelskontoren in Europa an. Aus diesem Grund konnte das leckere Gebäck erst im Winter gebacken werden. Lebkuchen oder besser sein Abstammungsgebäck, der Honigkuchen, wurde bereits im alten Ägypten zubereitet. Die Ägypter glaubten, dass der Honigkuchen Dämonen vertreibe. Deshalb wurde er als Opferspeise und Grabbeigabe für die Toten genutzt. Nicht das normale Volk, sondern ausschließlich Tempelangehörige und der Hof der Pharaonen waren Großverbraucher des süßen Gebäcks. Erst im Mittelalter kam die Leckerei dann über die Händler nach Europa. Und hier waren es vor allem Mönche, die den Honigkuchen herstellten und in klösterlichen Apotheken verkauften. Der Honigkuchen galt als Heilmittel. Grund war die Hauptzutat, der Honig. Honig hilft gegen Erkältungen und wirkt sogar antiseptisch. Was den Honig angeht, hat der heutige industriell hergestellte Lebkuchen mit der ursprünglichen Version nicht mehr viel gemeinsam. Denn inzwischen wird Lebkuchen mit Zucker hergestellt. Honig wird, wenn überhaupt, nur noch zur Geschmacksveredelung beigemengt. Pfefferkuchen, Magenbrot, Honigkuchen, der Lebkuchen hat viele Namen. Je nachdem, in welcher Region Deutschlands man sich befindet und welche Zutaten genutzt werden. Besonders edle Lebkuchen mit geringem Mehlanteil sind übrigens die Elisenlebkuchen. Der Name bezieht sich auf eine mittelalterliche Markgräfin, die immer nur den besten Lebkuchen bekam. Eines jedenfalls ist sicher, wir werden die kommenden Wintermonate wieder jede Menge Gelegenheit haben, alle Sorten des leckeren Gebäcks zu kosten.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Ende der zweiten Aufgabe. Dritte Aufgabe. Sie hören einen Text über Falschgeld. Lesen Sie zuerst die Aufgabe. Sie hören dann den Text zweimal. Entscheiden Sie, was in den Aussagen in der linken Spalte falsch ist. Unterstreichen Sie beim Hören die falschen Informationen. Achtung! Die falschen Informationen können sowohl einzelne Wörter als auch Satzteile sein. Korrigieren Sie die falschen Informationen und schreiben Sie Ihre Lösung in die rechte Spalte. 1 und 2 sind Beispiele für Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe. Sie haben dafür eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt den Text. Lösen Sie die Aufgabe. Wie viel Falschgeld ist im Umlauf?
Wenn man in einem Geschäft mit einem Geldschein bezahlt, dann wird der Schein an der Kasse manchmal unter eine Lampe mit Ultraviolettlicht gehalten oder auch in ein Gerät gesteckt, um zu testen, ob er echt ist oder nicht. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 39.000 falsche Scheine entdeckt. Das ist gut ein Drittel weniger als im Jahr davor. Das hat jetzt die Bundesbank mitgeteilt. Das ist die Zentralbank in Deutschland und hierzulande die einzige Stelle, die den Druck von neuen Geldscheinen in Auftrag geben darf. Mehr über Falschgeld erfahrt ihr jetzt von Matthias Hof.
Eine gute Nachricht vorneweg. Es ist äußerst selten, dass man einen falschen Schein im Portemonnaie findet. In Deutschland passiert das nur einem von 2000 Menschen pro Jahr. In anderen Ländern, in denen auch mit dem Euro bezahlt werden kann, passiert das häufiger. Und Menschen, die viel mit Geld umgehen, also zum Beispiel Kassierer, bekommen natürlich häufiger Falschgeld in die Hände als normale Menschen, die das Geld nur ab und zu beim Einkaufen nutzen. Falschgeld zu erhalten passiert auch deshalb so selten, weil der Schein, der am häufigsten nachgemacht wird, der 50-Euro-Schein ist. Und um den als Wechselgeld zu erhalten, müsste man ja schon mindestens mit einem 100-Euro-Schein bezahlen. Wenn man allerdings doch mal Falschgeld erhalten haben sollte und es bemerkt, darf man nicht einfach versuchen, den Schein im nächsten Laden wieder loszuwerden. Dann würde man sich strafbar machen. Man sollte das Falschgeld bei der Polizei abgeben. Ersatz bekommt man blöderweise aber nicht. Deshalb sollte man sich sein Wechselgeld genau ansehen. Häufig erkennt man die Scheine schon am Material. Echte Scheine sind nämlich nicht aus normalem Papier, sondern aus Baumwolle. Leicht links von der Mitte ist ein Band eingearbeitet und auf der linken Seite kann man den Geldbetrag und das Gebäude, das auf den Geldschein aufgedruckt ist, als Wasserzeichen erkennen, das man durchschimmern sieht, wenn man den Schein gegen das Licht hält. Das sind nur einige der Sicherheitsmerkmale von Banknoten. Wer mehrere dieser Merkmale überprüft, ist schon ziemlich auf der sicheren Seite, auch ganz ohne Prüfgerät. Denn nach Angaben der Bundesbank sind die meisten falschen Geldscheine, die in Deutschland in Umlauf sind, nicht besonders gut. Einige Fälscher versuchen es auch besonders plump, kommen aber manchmal trotzdem damit durch. So hat die Bundesbank in ihrer Falschgeldsammlung sogar einige handgemalte Banknoten und auch einen 300-Euro-Schein, den eine Bäckerei angenommen hatte, obwohl es gar keine 300-Euro-Scheine gibt. Und in einem Hotel gelang es jemandem, mit einem 20-Euro-Schein zu bezahlen, auf den er einfach noch eine weitere Null aufgeklebt hatte, um daraus einen 200-Euro-Schein zu machen. Aber alle Fälschungsversuche sind natürlich strafbar.
Sie haben jetzt eine Minute Zeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Wie viel Falschgeld ist im Umlauf?
Wenn man in einem Geschäft mit einem Geldschein bezahlt, dann wird der Schein an der Kasse manchmal unter eine Lampe mit Ultraviolettlicht gehalten oder auch in ein Gerät gesteckt, um zu testen, ob er echt ist oder nicht. Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland 39.000 falsche Scheine entdeckt. Das ist gut ein Drittel weniger als im Jahr davor. Das hat jetzt die Bundesbank mitgeteilt. Das ist die Zentralbank in Deutschland und hierzulande die einzige Stelle, die den Druck von neuen Geldscheinen in Auftrag geben darf. Mehr über Falschgeld erfahrt ihr jetzt von Matthias Hof.
Eine gute Nachricht vorneweg. Es ist äußerst selten, dass man einen falschen Schein im Portemonnaie findet. In Deutschland passiert das nur einem von 2000 Menschen pro Jahr. In anderen Ländern, in denen auch mit dem Euro bezahlt werden kann, passiert das häufiger. Und Menschen, die viel mit Geld umgehen, also zum Beispiel Kassierer, bekommen natürlich häufiger Falschgeld in die Hände als normale Menschen, die das Geld nur ab und zu beim Einkaufen nutzen. Falschgeld zu erhalten passiert auch deshalb so selten, weil der Schein, der am häufigsten nachgemacht wird, der 50-Euro-Schein ist. Und um den als Wechselgeld zu erhalten, müsste man ja schon mindestens mit einem 100-Euro-Schein bezahlen. Wenn man allerdings doch mal Falschgeld erhalten haben sollte und es bemerkt, darf man nicht einfach versuchen, den Schein im nächsten Laden wieder loszuwerden. Dann würde man sich strafbar machen. Man sollte das Falschgeld bei der Polizei abgeben. Ersatz bekommt man blöderweise aber nicht. Deshalb sollte man sich sein Wechselgeld genau ansehen. Häufig erkennt man die Scheine schon am Material. Echte Scheine sind nämlich nicht aus normalem Papier, sondern aus Baumwolle. Leicht links von der Mitte ist ein Band eingearbeitet und auf der linken Seite kann man den Geldbetrag und das Gebäude, das auf den Geldschein aufgedruckt ist, als Wasserzeichen erkennen, das man durchschimmern sieht, wenn man den Schein gegen das Licht hält. Das sind nur einige der Sicherheitsmerkmale von Banknoten. Wer mehrere dieser Merkmale überprüft, ist schon ziemlich auf der sicheren Seite, auch ganz ohne Prüfgerät. Denn nach Angaben der Bundesbank sind die meisten falschen Geldscheine, die in Deutschland in Umlauf sind, nicht besonders gut. Einige Fälscher versuchen es auch besonders plump, kommen aber manchmal trotzdem damit durch. So hat die Bundesbank in ihrer Falschgeldsammlung sogar einige handgemalte Banknoten und auch einen 300-Euro-Schein, den eine Bäckerei angenommen hatte, obwohl es gar keine 300-Euro-Scheine gibt. Und in einem Hotel gelang es jemandem, mit einem 20-Euro-Schein zu bezahlen, auf den er einfach noch eine weitere Null aufgeklebt hatte, um daraus einen 200-Euro-Schein zu machen. Aber alle Fälschungsversuche sind natürlich strafbar.
Sie haben wieder Zeit, Ihre Lösung zu kontrollieren. Sie haben die dritte Aufgabe und damit die Prüfung beendet.
Vége a harmadik vizsgarésznek.